Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mitbewohner, Freund, dann Ex-Freund und Mitbewohner und ihr ahnt es, jetzt Ex-Mitbewohner. Das ist das Auf und Ab, durch das Leonie gegangen ist vor kurzem und über das wir mit ihr sprechen. Was passiert, wenn man ein Zuhause verliert? Aus welchem Grund auch immer, das ist unser Thema heute hier in der Ab 21. Und da lernen wir auch Max kennen, der wird uns seine Geschichte erzählen, aber die ist ein bisschen sehr viel drastischer noch als die von Leonie. Max hatte nämlich in seinen 21 Lebensjahren noch nie ein richtiges Zuhause. Stattdessen hat er im Knast gelebt, auf der Straße gelebt und in Heimen. Und er sagt, ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist, ein Zuhause. Eine sehr hörenswerte Geschichte, wie ich finde. Am Mikro ist für euch Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Max, schön, dass du hier bist bei uns im Studio.
Hi Dominik.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ist alles gut bei dir? Hast du dich gut? Du hast einen Kaffee vor dir?
Ja, genau.
Das ist gut.
Kalt draußen, ne?
Es ist kalt. Wann hast du dich das letzte Mal zu Hause gefühlt?
Das ist jetzt 4 Jahre her. Vor der Straße, wo ich meine eigene Wohnung hatte. Da war wirklich das letzte Mal, wo ich gesagt habe, okay, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl.
Was hat das Zuhause zu deinem Zuhause gemacht?
Das kam halt dadurch, dass ich halt in mehreren Jugendhilfeeinrichtungen war und ich halt irgendwann mal zum Jugendamt gesagt habe, dass ich eine eigene Wohnung haben möchte, da mich die ganzen Einrichtungen abkotzen, da ich nicht in Gruppen leben kann. Mhm. Hat das Jugendamt gesagt, ja okay, geben wir dir ein betreutes Einzelwohnen. Hab ein betreutes Einzelwohnen in Berlin bekommen, eine Einraumwohnung gehabt, einen Schlüssel bekommen, die sind mit mir zu Ikea gefahren, wir haben Möbel gekauft, die ganzen Möbel nach oben gebracht und ich habe alles aufgebaut, war einkaufen gewesen. Dann habe ich da fast ein Jahr gewohnt, aber irgendwann mal habe ich mich nicht mal an Abmachungen gehalten. So, irgendwann mal war es für die der Grund, warum die mich rausgeworfen haben. Von heute auf morgen, die haben nur gesagt, du musst heute zum Haupthaus kommen, kannst die Schlüssel abgeben und dann kannst du gehen. Da bin ich aus der Wohnung schon wieder raus.
Also bist du aus der Wohnung wieder rausgeflogen?
Genau.
Verstehe jetzt. Okay, aber die Frage war ja auch so ein bisschen, was hat diese Wohnung für dich zu deinem Zuhause gemacht? Waren das deine Möbel, weil du die so einrichten konntest?
Weil das alles Sachen waren, die ich halt selbst von meinem Arbeiten Geld bezahlt habe. Bett, Fernseher, Couch, was hat alles in eine Wohnung gehört. Habe halt alles wirklich selbst bezahlt, was in dieser Wohnung war.
Du hast ja gerade gesagt, dass du in so einer Einrichtung gewohnt hast, wo mehrere Jugendliche, junge Menschen da gewohnt haben. Warum bist du überhaupt dahin? Warum hast du nicht, wie ich zum Beispiel, bei meinen Eltern gewohnt, bei deinen Eltern gewohnt?
Da meine Mutter mit mir nicht klarkam. Da bin ich mit dem ersten Lebensjahr ins Heim geschickt.
Und was war mit deinem Vater?
Mein Vater durfte keinen Kontakt zu mir haben. Bis meinem 18. Lebensjahr.
Und deine Mutter hast du von deinem ersten Lebensjahr bis jetzt oder bis
also wann? Von meinem ersten Lebensjahr bis zum 11. habe ich sie halt noch besuchen müssen, was halt Pflichtprogramm vom Jugendamt war, damit diese Mutter-Kind-Bindung bleibt. Und halt ab dem 11. Lebensjahr habe ich dann halt gar keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt.
Und bis jetzt?
Auch keinen Kontakt mehr, gar nicht mehr.
Das heißt, du hast eigentlich nie so ein Elternhaus gehabt?
Also richtig Familienleben habe ich noch nie gehabt. Kenne ich nicht, dieses Gefühl.
Wenn du jetzt das von mir hörst oder mit anderen Leuten sprichst, die sowas gehabt haben, was macht das mit dir?
Denkst man beneidet es.
Ja?
Ja. Weil man es halt einfach selbst erleben will, aber noch nie erlebt hat. Wofür es eigentlich das schon in der Kindheit sein muss.
Also, kann ich verstehen. Bist du da sauer gewesen auf deine Mutter?
Anfangs war ich enttäuscht, mittlerweile bin ich sauer.
Kannst du ihr das sagen?
Nein. Ich bin so weit vor mit meiner Mutter, dass ich mit ihr gar nicht mehr rede. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu der kompletten Familie, mütterlicherseits keinen Kontakt mehr. Nur noch zu meiner Vater, die Familie habe ich jetzt Kontakt, weil ich einfach mit der Familie von der Mutter aus nichts mehr zu tun haben will.
Du hast ja dann so eine Art Zuhause gehabt in Heimen.
Das war für mich nicht wirklich nie zu Hause.
War nicht zu Hause?
A, sind das nicht meine Eltern gewesen, B, waren das nicht meine Geschwister und man hat sich ja gegenseitig untereinander beklaut und so alles. Also man konnte sich nie wirklich einnehmen, weil immer Stress war.
Das war hier in Berlin oder wo war das?
Das war in Berlin, in Leben. Leben ist fast in Polen. Das ist die letzte Ausfahrt vor Polen. Dann war ich schon in Mecklenburg-Vorpommern. Dann war ich in Schleswig-Holstein. Dann war ich in Tschechien in der CRC-Bahn-Einrichtung. Dann bin ich dann irgendwann mal wieder nach Brandenburg. Dann war ich in Königs Wusterhausen.
Oh Mensch, du bist ja im positiven Sinne, würde man sagen, rumgekommen. Ja. Aber es ist eigentlich auch ziemlich viel... Ja. Viel unterwegs gewesen. Du konntest nie wirklich zu Hause irgendwo ankommen. Selbst.
Genau.
Was hat das mit dir gemacht?
Das hat mich psychisch kaputt gemacht.
Ja, du lächelst jetzt dabei, aber das ist ja eigentlich traurig.
Ja, man unterdrückt sowas, deswegen lächelt man deswegen.
Was hast du dann gemacht, um das, um dieses verrückt zu machen?
Das ging dann irgendwann erst mit den Drogen los, Kiffen. Irgendwann ging es dann halt mit chemischen Drogen los, Amphetamin, MDMA, Ecstasy. Und dann hat irgendwann ging es mit den Selbstverletzen los und so. Man hat Klinik offen, hält mehrere. Das ist halt so wirklich so gerichtlichen Zwangseinweisung.
Okay, und dann bist du in diese Jugendwohneinrichtung?
Nach dieser Zwangsanweisung habe ich dann meine portugiesische Einzelwohnung bekommen, also diese Wohnung übers Jugendamt.
Und als du da rausgeflogen bist,
war ich auf der Straße.
Warst du auf der Straße?
Komplett auf der Straße.
Wie kommt es, dass man sagt, okay, jetzt muss ich auf die Straße? Oder wie, also hast du dich dafür entschieden, ich gehe jetzt auf die Straße? Oder einfach, es war so und jetzt mache ich das Beste draus?
Ich musste es hinnehmen. Wenn ich das Herz gemacht hätte, dann hätte ich gar keine weiteren Hilfen vom Jugendamt bekommen.
Um Hilfen zu bekommen, musstest du auf der Straße wohnen? Nein.
Nein, das Jugendamt hätte mir keine weiteren Hilfen gegeben, da ich halt laut das Jugendamt ein Systemsprenger war. Ich habe es über 67 Einrichtungen durchgehabt in diesen 15 Jahren. Deswegen.
Ein Systemsprenger.
Ja, so steht das in deren Dokumenten drinnen.
Wo hast du auf der Straße gewohnt, beziehungsweise entscheidet man sich dann, okay, ich gehe jetzt an den Alex in irgendeinen U-Bahn-Eingang, weil da ist wenigstens noch ein bisschen warm, oder?
Also anfangs hat man halt bei Freunden geschlafen, so, bis es halt irgendwie auch nicht mehr ging. Dann habe ich halt wirklich schon fast 6 Monate am Zoologischen Garten unter der Brücke geschlafen mit. Mhm. Von dort aus dann habe ich dann irgendwann mit die KUB kennengelernt.
Wen?
Die KUB. Mhm. Kontakt- und Beratungsstelle. Die nennen sich Jugendclub, aber für Jugendliche, die obdachlos sind und halt kein Zuhause haben. Da anliegend haben die doch ein Sleep-In, nennt sich das. Da kann man halt, wenn man unter 18 ist, 12 Nächte im Monat schlafen, halt über 18, 6 Nächte im Monat schlafen.
Die und du warst
halt
damals?
Unter 16, 18. 17, ja, unter 18 auf jeden Fall.
Das heißt, 12 Tage im Monat warst du irgendwie safe?
War ich im Sleep-In safe. Dann muss man halt immer gucken, wo man halt gepennt hat.
Und wo hast du dann gepennt?
Teilweise auch in Hausfluren. So, das war ich jetzt im Osten, wo halt die ganzen Hochhäuser sind. Da gibt es vielleicht in der 9. Etage einen Durchgang. Das ist ein Notfalldurchgang, wo man halt, für Notfall ist das einfach nur. Da hat man halt auch geschlafen, weil da oben halt warm ist und Heizung war.
Ja.
Und wenn es das halt nicht ging, am Wochenende in der S-Bahn geschlafen, weil man nirgendwo reinkam und mal teilweise auch schon im Park im Sommer geschlafen.
Wie viel Zeug hattest du? Wie viel Besitztümer?
Ich hatte nur mein Portemonnaie, also meine Ausweisdokumente, mein Handy gehabt und das war's.
Keine Klamotten?
Gar nichts.
Gar nichts. Das heißt, du hast auch irgendwie ein bisschen abgerockt ausgesehen.
Ja.
Aber wenn du da in so einer Platte zwischen den beiden Häusern in dem Durchgang gepennt hast, ist da nicht mal jemand gekommen und hat gesagt, entschuldigen Nein. Sie, Max, Sie kannten ja deinen Namen nicht. Ja.
Nein, da kam niemand. Irgendwann mal, da habe ich irgendwann einen bestimmten Aufgang gehabt, wo ich dann halt auch öfter dort geschlafen habe, weil halt da niemand kam und ich halt auch wirklich leise war. Und da war halt irgendwann mal auch so, dass dann mir irgendeiner immer einen Teller hingestellt hat, wo halt immer Essen drauf war.
Ach, krass.
Aber ich wusste halt nie, von wem das kam. Es stand jeden Tag ein neuer Teller mit was anderem da.
Mhm. Was war das immer?
War entweder mal ein Brötchen mit Marmelade oder halt mit Nutella oder halt Schwarzbrot mit Belag oder Toastbrot mit Belag.
Das ist ja in so einer traurigen Umgebung, wie die Platten manchmal, sind ja manchmal ein bisschen traurig, ne?
Ja.
Aber so ein Brötchen, so ein kleines Signal, hier sind Menschen, die sich um einen Gedanken machen und irgendwie kümmern.
Man hat halt irgendwann mal Hunger, man hat 3 Tage nichts gegessen, dann tut es schon im Magen weh, wenn man nichts isst.
Mhm. Was war die härteste Erfahrung, die du gemacht hast auf der Straße?
Wo ich bei minus 5 Grad auf der Straße wirklich draußen sein musste, weil nichts, keine S-Bahn, war mitten in der Woche, kam nirgendwo rein, das war schon richtig kalt. Da bin ich halt wirklich nur mit einem Pullover und einer Jeans umhergelaufen und hatte ein T-Shirt angehabt und Schuhen, das war's.
Was hast du dann gemacht in der Nacht?
Irgendwie bewegt, dass ich es halt warm habe, also mich nicht so kalt wird oder halt komplett erfriere.
Hattest du irgendwas, was dir in der Zeit Halt gegeben hat?
Ich hätte da eigentlich nichts gehabt. Eigentlich hätte ich sagen können, okay, jetzt bleibe ich hier stehen und lass es einfach geschehen.
Und fall um und bin tot.
Ja.
Hattest du solche Gedanken?
Schon öfter.
Ja. Was hat dich daran gehindert, es nicht zu machen?
Mein Sohn.
Oh. Der ist jetzt wie alt?
Der wird jetzt 3.
Okay, also wir sprechen wirklich. Also
da war sie mit ihm schwanger und da wusste ich auch schon, dass sie schwanger ist. Und deswegen habe ich gedacht, okay, er kann nicht ohne Vater aufwachsen.
Das ist ein sehr.
Und das ist bis jetzt auch immer mein Grund, warum ich noch nichts gemacht habe. Da man halt bei mir damals einen Paragraph 35a diagnostiziert hat, das ist eine seelische Behinderung, wo inbehalten Borderline ist, eine emotionale Persönlichkeitsstörung, dass man anfällig auf Panikattacken ist, chronische Depression, ja.
Das hat man bei dir diagnostiziert.
Genau. Und deswegen, vor 2 Jahren und das letzte Mal jetzt vor 2 Wochen nochmal.
Und deswegen darfst du keinen Kontakt zu ihm haben oder warum ist das so?
Kontakt dürfte ich zu ihm haben, sie macht halt aber Probleme wegen meiner Vergangenheit, Knast, Drogen, Straße. Zur Geburt war ich bei, da habe ich ihn das einzige Mal gesehen, noch eine Hand gehabt, danach durfte ich halt nie wieder sehen.
Und aber diese Erinnerung hat dich auf der Straße immer motiviert
das
irgendwie.
Hat gesagt, okay, ich muss es weitermachen, weiterkämpfen.
Und wie bist du dann von der Straße wieder runtergekommen?
Halt kriminell geworden, Straftaten begangen, Einbrüche gemacht, Sachbeschädigungen. Irgendwann hat eine Polizei aufgegabelt mit einem Haftbefehl in der Hand. Da war ich jetzt 1 Jahr und 8 Monate naja, das war Berlin, bin jetzt am 28. September entlassen worden.
Okay, aber lass uns nochmal zurückgehen zu dem Punkt, als du von der Straße in den Knast gekommen bist. War das so ein, also, war das so ein Weg, um wegzukommen von
das
der
war
Straße?
So, also der Gedanke war da, dass man halt scheiße war, dass man halt von der Straße runterkommt.
Du hast dir gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendjemanden umniete, wenn ich irgendwas klaue, keine Ahnung, irgendwo einbreche, dann holt mich die Polizei und dann komme ich in den Knast. Das ist immerhin noch besser als die scheiß Straße.
Genau, das ist einfach so gewesen. Weil im Knast, man hat alles. Man hat Strom, man hat Wasser, man hat kein Duschen gehen, man kriegt jeder Set Essen, man kann waschen.
Aber hast du gedacht, ah, jetzt bin ich zu Hause?
Nein, definitiv nicht. Es war ein Schock. Man hat wirklich in der Zelle gesessen und geweint, bitterlich geweint, weil man sitzt in seiner Zelle, wenn man frisch reinkommt, du hast deine Knastklamotten, du hast nicht mal deine eigenen Klamotten, die du anhaben darfst. Bist in deiner Zelle, hast einen Tisch, einen Stuhl, einen Schrank, ein Regal, ein Bett und eine Matratze. Mhm. Das war's.
Und du hattest dir das aber ein bisschen schöner vorgestellt?
Das nicht. Ich wusste, dass es so ist, aber ich dachte halt nicht, dass es so hart ist. Von Anfang an.
Hat es sich irgendwann mal so angefühlt wie ein Zuhause, weil du sagtest, okay, ich kenne jetzt ein paar Leute und ich weiß, wo ich hin muss und so weiter? Nein.
Man könnte halt, im Knast kann man niemandem vertrauen, geht einfach nicht.
Okay, das Grundvertrauen, was man in der Familie hat oder auch
unter Freunden hat, gibt es dort einfach nicht, weil
niemanden vertraut.
Niemanden vertraut man da.
Als du dann wusstest, jetzt geht meine Zeit hier zu Ende, hast du irgendwie dich vorbereitet auf das, was dich außerhalb vom Gefängnis erwartet?
Innen drin gibt es halt einen Träger, der heißt Startpunkt. Mhm. Der ist der Jugendstrafanstalt. Die gehen mit dir raus, machen die Ämterwege, Jobcenter, Wohnung oder halt WG. Dafür sind die halt da.
Okay,
und die machen das, nennt sich dann Haftentlassungsvorbereitung. Und dann bin ich halt raus, dann war ich erstmal in der Obdachlosen-WG. Da bin ich halt rausgeflogen wegen dem positiven Drogentest, weil ich halt wieder gekifft habe. Mhm. Dann habe ich halt neue Freunde kennengelernt und über einen Freund habe ich dann meine Mitbewohnerin kennengelernt. Also war es nicht schön, dass ich auf der Straße bin. Konnte das halt nicht mit ansehen. Ich habe gesagt, okay, komm, wir gucken, ob das miteinander funktioniert. Wenn ja, können wir es ja länger probieren.
Bis ob jetzt das miteinander funktioniert als Mitbewohner?
Genau.
Nicht als Freund
und
Freundin?
Nein, als Mitbewohner.
Ja. Jetzt inzwischen wohnst du mit der
Nadine.
Mit der Nadine zusammen, die nicht deine Freundin ist, sondern deine Mitbewohnerin
genau.
ist. Und da wohnt ihr im Osten von Berlin. Was für eine Wohnung habt ihr da?
Es ist eine Vierraumwohnung.
Zu relativ, zweit?
Nein, mit zwei Kindern.
Okay.
Ihre Kinder.
Mhm.
Ja.
Und ist das jetzt ein Zuhause für dich gerade?
Es wird langerweise ein Zuhause für mich. Also ich lebe mich da echt gut ein und da sehe ich, merke ich, den Leuten bin ich nicht egal. Die interessieren sich, die helfen mir, meine ganzen Ämterwege zu machen, helfen mir jetzt mit der Wohnung in Döbeln. Ja. Okay. Also wo ein Punkt ist, ist ein Punkt, wo man sich jetzt festhalten kann.
Und trotzdem willst du da weg?
Die zieht mit raus.
Ach so, ihr zieht gemeinsam
genau,
nach Döbeln?
Genau, wir ziehen gemeinsam nach Döbeln. Ich in meine Wohnung, sie in ihre Wohnung. Dann ziehe ich dann direkt in meine Wohnung. Da ich auch am 14., das ist am Montag, fahre ich da runter, unterschreibt sie ihren Mietvertrag. Mit Glück kann ich dann auch meinen dort gleich mit unterschreiben.
Döbeln, muss man kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, liegt in Sachsen, ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Ist auch ziemliche Provinz, muss man so sagen.
Kleine Kreisstadt.
Eine kleine Kreisstadt, das hast du schön gesagt. Und da wirst du einen Job annehmen.
Genau, als Kfz-Mechatroniker, eine Ausbildung.
Eine Ausbildung machen zum Kfz-Mechatroniker, weil dein Plan ist?
Irgendwann mal komplett selbstständig zu werden und dann halt die Firma von meinem Vater zu übernehmen.
Und die ist aber wiederum nicht in Döbeln oder in Leipzig oder in Berlin?
Die ist in Hannover und in München.
Okay, und das heißt aber, du weißt jetzt schon, du wirst in Döbeln wahrscheinlich nicht für immer sein, sondern nur 3 Jahre während der Ausbildung.
Länger auf jeden Fall. Ja. Das ist nicht nur für die Ausbildung, man wird wirklich einen Punkt haben, wo man dann ankommt.
Mhm.
Und ich werde jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren die Firma meines Vaters übernehmen.
Wie wirst du deine Wohnung einrichten, dass du dich vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben wirklich zu Hause fühlst, in deiner eigenen Wohnung? Was ist dir besonders wichtig zu Hause?
Dass da mein Bett steht, dass ich eine Küche habe, dass der Kühlschrank voll ist und dass ich mein Tier bei mir habe.
Welches Tier?
Ich will mir demnächst einen Hund holen.
Du ziehst ja nach Döbeln, nach Sachsen, nur mit deiner Freundin Nadine und kennst da ja sonst
Mitbewohnerin
Nadine und kennst da ja sonst niemanden. Warum glaubst du, dass das funktionieren wird?
Sie hat da unten auch eine Freundin, die heißt Manja. Und Manja beschäftigt sich auch schon teilweise mit mir zwecks meine ganzen Arbeitssachen, Wohnung. Also die ist auch mit Unterstützung mit bei.
Mhm.
Und da ich habe halt niemanden, den ich kenne. Ich habe schon mehrere Versuche in anderen Städten probiert, aber komplett alleine. Das hat halt nie geklappt. Berlin hat immer einen wieder zurückgezogen.
Mhm.
So, man war halt auf der Straße in anderen Städten und so. Und jetzt, da hat man halt Wohnung. Und so ein Mietvertrag läuft mindestens 2 Jahre.
Und den willst du auch erfüllen?
Ja, den werde ich auch erfüllen und auch weiterführen.
Mhm. Okay,
weil ich halt nicht nur da ist, wenn du jetzt 3 Jahre wegen Arbeit sein will, sondern schon etwas länger wohnen will, wirklich auch wohnfester dann werden will.
Mhm. Zu Hause, ich habe es vorhin auch gesagt, hängt ja auch immer damit mit Familie auch zusammen. Jetzt hast du selber zwar einen Sohn, willst du selber Familie mal haben?
Ja, definitiv.
Ja?
Und das läuft auch dann so ablaufen jetzt, dadurch, dass ich halt jetzt beim Gericht bin, wegen meinem Sohn, dass ich das so mache, dass er dann zu mir kommen darf. Ich hole mir eine Dreiraumwohnung dort, da ich den Jugendamt dann vorweisen kann, okay, ich gehe arbeiten, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Kinderzimmer für ihn, ich will ihn sehen, ich kann mich um ihn kümmern. Mhm. Anfangs wird es halt wirklich nur erstmal mit Begleitung sein vom Jugendamt, verständlich, aber halt baut man sich halt nach und nach alles auf. Ne? Mhm.
Das heißt, du möchtest ihm alles das bieten, was du selber nicht hattest.
Genau. Ich will das anders machen, was man bei mir falsch gemacht hat.
Dabei kann man ihm nur Glück wünschen, dem Max, 21, aus Berlin. Er ist in seinem Leben schon mehr als 60 Mal umgezogen, aber nie hat er bei seinen Eltern so richtig gewohnt. Stattdessen im Knast, auf der Straße und in Heimen. Aber jetzt hat er eine Ausbildungsstelle in Sachsen in Aussicht, wo er dann mit einer Freundin hinziehen wird. Und hoffentlich löst sich dann auch die Angelegenheit mit seinem Sohn in Wohlgefallen auf.
Deutschlandfunk Nova.
Trennung ist ja immer scheiße. Also jetzt nicht Wörter trennen, sondern Beziehung trennen. Wenn man dann mit seinem Partner oder der Partnerin zusammen wohnt, dann verliert man nicht nur die Beziehung, sondern gerne auch mal das Zuhause. Genau das ist Leonie passiert. Leonie, du hast mit deinem Freund in derselben WG gewohnt und dann habt ihr euch getrennt. Was ist dann passiert?
Wir waren vorher schon Mitbewohner, ungefähr ein Jahr lang, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind. Also wir sind innerhalb der WG zusammengekommen und dann waren wir knapp 8 Monate zusammen und dann wurde es ein bisschen dramatisch. Am Anfang dachte ich, das funktioniert, weil die WG uns auch sehr wichtig war, also uns beiden, wir waren wie so eine Familie, wir waren zu sechst. Aber nachdem er aus einem Praktikum in einer anderen Stadt zurückkam, sind dann doch so ein paar Sachen passiert und ich habe gemerkt, das geht nicht und musste dann letztendlich die Reißleine ziehen und ausziehen.
Mhm, okay, und warum ist er nicht ausgezogen? Genau das, was du jetzt gesagt hast, hätte ja auch er sagen können. Also nochmal die Frage, warum bist du raus und nicht er? Ihr habt euch ja wahrscheinlich sozusagen gemeinsam getrennt im Einvernehmen, meine ich.
Ja, genau, da ist der Haken. Das war eben nicht so. Also kein Einvernehmen. Es war relativ plötzlich, für mich sehr überraschend. Ich glaube, das war auch so der Hauptgrund, warum mich das so stark verletzt hat, weil das so aus dem Nichts kam. Und ich am Ende einfach die Person war, die das nicht verkraftet hat, die ihm da noch nicht verziehen hat. Und dementsprechend war ich auch die Person, die da noch was zu verarbeiten hatte. Also war ich auch die Person mit, sagen wir, dem Problem, das gelöst werden muss. Also musste ich für mich gucken, wie löse ich das?
Mhm. Ich kenne das nur sozusagen aus der Beobachterperspektive. Bei Eltern ist es ja manchmal so, wenn die sich trennen, dass die dann noch eine Zeit lang im gemeinsamen Haus wohnen und das wird dann so super weird irgendwie. Man lebt in getrennten Schlafzimmern, also die Eltern zumindest. Was für eine Stimmung herrschte da zwischen euch, als ihr schon getrennt wart, aber noch zusammen gewohnt habt? Mhm. Was ist aus Berührungen geworden zum Beispiel? Nix.
Nee, es war sehr unterschiedlich. Ganz am Anfang war es, wie gesagt, extrem schwer, bis ich ein bisschen drüber hinweggekommen bin. Dann ging es wieder relativ gut. Dann war er für ein halbes Jahr weg. Und dann, als er wiederkam, war es richtig gut, weil ich eben dachte, so viel Zeit ist jetzt auch vergangen, dass ich da total drüber hinweg bin. Und so war das bei ihm tatsächlich auch. Bis dann eben etwa ein Jahr nach unserer Trennung eine neue Person auf die Bühne kam. Genau, und also gegen die hatte ich auch überhaupt nichts, aber diese Beziehung zwischen den beiden dann mir eben vorzeigte, alles, was zwischen uns nicht geklappt hatte. Also alles, was zwischen uns nicht funktioniert hat, hat auf einmal funktioniert. Und natürlich macht man sich dann irgendwie sehr schnell, bezieht man das auf sich selber. Und ich habe eben dann gemerkt, dass ich ihm doch noch nicht verziehen hatte.
Mhm. Diese Person, ist sie dann häufiger bei euch auch aufgetaucht, natürlich?
Ja, sie war ab und zu bei uns auch. Das war dann doch oft ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt lieber. Es war schon so, dass ich dann raus meistens gegangen bin und irgendwas anderes einfach zum Ablenken gemacht habe. So. Es gab auch Abende, wo sie da war, wo wir was zusammen gemacht haben, weil ich auch versucht habe, also ne, mit der kompletten WG, weil ich schon irgendwie natürlich auch dachte, ich muss damit klarkommen, weil dazu auch gesagt, wie gesagt, wir waren vorher schon Mitbewohner, bevor wir überhaupt zusammen waren und wir haben extrem gut als Mitbewohner funktioniert. Mhm. Und er war und ist mir noch verdammt wichtig und deswegen war es mir auch sehr wichtig, ihm da verzeihen zu können und da unsere Freundschaft wieder aufleben zu lassen und so. Deswegen bin ich ja ganz am Ende dann auch ausgezogen, weil ich gemerkt habe, ich muss das für mich verarbeiten, damit ich da wieder einen Zugang zu ihm finden kann. So.
Und dazwischen war aber so ein ziemliches Kuddelmuddel. Du bist raus, du bist wieder rein, bist mit einem Sixpack Bier angekommen, hast gesagt, komm, lass uns mal drüber reden und so ein bisschen überlegen, wie wir das hier machen können. Wie hat er auf all das reagiert?
Also, das ist so dieses Klassische, nachdem man sich trennt, kann man auf einmal über alles reden. Vorher funktioniert es nicht so gut.
Oh je.
unsere Absprache war auch von Anfang an, dass wir sehr viel kommunizieren müssen, weil wir eben zusammen wohnen. Bis zum Ende hin hat das dann aber anscheinend nicht so geklappt. Und also, wie gesagt, das war auch so das, was mich am meisten aufgeregt hat, weil an dem Tag, als ich eben mit ihm sprechen wollte, um Dinge über die Beziehung, die gerade nicht funktionieren, zu klären, sagte er mir halt, dass er Schluss machen will. Und sagte er mir dann im Nachhinein, dass er anscheinend seit 3 Wochen darüber nachdenkt, mit mir aber nicht kommuniziert hat. Und das hat mich verdammt runtergerissen, so, weil du hättest mich zumindest in deiner Entscheidung so ein bisschen einspannen können. Genau, und als ich da dann nochmal zu ihm kam mit einem Sixer Bier in sein Zimmer und sagte so, wir reden jetzt, das war dann tatsächlich das offenste und ehrlichste und entspannteste Gespräch, was wir jemals geführt haben. Und das hat mir verdammt gut getan. Mhm. Also das hat mir wirklich so gut getan, dass ich auch zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht über Auszug nachdachte. Und danach ging es auch ziemlich gut, bis er eben dann für ein halbes Jahr sowieso weg war. Mhm. Und das war auch so der Grund, warum ich auf jeden Fall am Anfang da...
warum du da geblieben bist.
Ja, genau.
Am Ende bist du aber ja ausgezogen. Wo bist du dann hin?
In eine neue WG.
Mhm. Und hat sich da sowas Ähnliches aufgebaut? Also nicht jetzt mit einem neuen Freund oder so, sondern so ein ähnliches Geborgenheitsgefühl? Oder hast du gedacht, die WG, die war schon besonders, da möchte ich eigentlich gerne wieder hin?
Ich glaube, das Traurige ist, dass ich der neuen WG nicht so viel Chancen geben konnte. Also... ja, wir waren wieder zu fünft und zu ein paar meiner Mitbewohner habe ich eine wirklich enge Beziehung auch wieder aufgebaut. Aber ich bin da schon rein mit diesem, ich hatte jetzt seit 3 Jahren diese WG, die wie eine Familie zu mir war und war, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht der neuen WG über dann nicht so fair, weil ich einfach so sehr in der alten noch steckte und so sehr der alten hinterher getrauert habe und mich der neuen gar nicht so öffnen konnte. Also es war schon ein bisschen schwierig am Anfang.
Was würdest du Menschen raten, die in so eine Situation kommen wie du? Man zieht in eine WG, verliebt sich möglicherweise in jemanden, die oder der dort wohnt und dann kracht's und man geht auseinander. Was ist ein Best-Practice-Beispiel aus deiner Sicht?
Also ich glaube, erstens gibt's das nicht, weil jeder Mensch ist anders. Was mir enorm wichtig ist, ist Kommunikation. Gerade bei sowas, wenn man zusammen wohnt, muss man enorm viel kommunizieren. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ihr müsst unbedingt mit euren Mitbewohnern auch darüber reden, weil die kriegen das ja auch ab. Also für meine Mitbewohner war das unsere Trennungszeit auch enorm hart. So.
Die waren so wie Katastrophentouristen bei einem Unfall irgendwie, gucken darauf, was da gerade passiert, aber können auch den Blick nicht wegnehmen. Weil sie auch Loyalitätsprobleme wahrscheinlich haben irgendwie, ne?
Genau, also ich schätze, es war ziemlich schwierig für die, das zu sehen und sie wussten aber auch nicht so genau, was sie machen sollten. Für mich waren natürlich, die WG an sich war sowieso mein Zufluchtsort eigentlich, was das auch doppelt schwierig gemacht hat, weil natürlich auf der anderen Seite ist diese Präsenz von meinem Ex da die ganze Zeit da und dadurch war ich immer hin und her gerissen, aber auf der anderen Seite sind das eben die Menschen, mit denen ich darüber reden will. Und da war meine WG enorm, das war richtig schön. Die haben mir auch zugehört und haben mir auch, also es wirkte gar nicht so, als ob sich irgendjemand auf irgendeine Seite stellt. Und das war uns ja auch wichtig. Also die waren für uns beide da und haben mit uns beiden geredet. Und es gab einen Mitbewohner, den ich vorher eingeweiht hatte, in dass ich darüber nachdenke, auszuziehen, weil es irgendwie doch nicht geht. Und er war zwar natürlich traurig darüber, aber hat auch gesehen, dass es mir jetzt doch irgendwie wichtig ist und hat mich da auch nicht dann total davon abgehalten. So.
Wie ist heute eure Beziehung, du und dein Ex?
Gut, ich habe ihn gestern angerufen und ihm erzählt, dass ich heute darüber reden werde. Und ja, also die ist wieder sehr gut.
Da sind wir froh und hoffen wir, dass es auch noch weiter so ist nach diesem Interview. Leonie hat uns erzählt, wie es ist, mit dem Mitbewohner zusammenzukommen und dann nach der Trennung von ihm nicht nur ihn, sondern auch das gemeinsame Zuhause, die gemeinsame WG verlassen zu müssen.
Deutschlandfunk.
Ich habe mal als Zwischenmieter in einer WG in Köln gewohnt und habe, weil es ja eben eine Zwischenmiete war, erstmal nicht meine Möbel mitgebracht und das war ein großer Fehler. Ich habe mich so unwohl gefühlt in diesem Zimmer wie noch nie. Es war dunkel, es war ein Hochbett, was ich richtig doof fand. Es waren hässliche Möbel, es war einfach alles blöd und dann auch noch teuer. Dann kam ich auf die tolle Idee, ich könnte ja einfach alles rausschmeißen, weil der Typ, dessen Untermieter ich war, kam nämlich nicht wieder. Und siehe da, mit meinen Möbeln hat sich dann die Behaglichkeit eingestellt. Ist es das tatsächlich, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, unsere eigenen Möbel? Oder gibt es auch andere Kriterien, die uns an einem Ort irgendwo ein Heimatgefühl vermitteln? Wollen wir darüber sprechen mit Andreas Eder, Professor für Allgemeine Psychologie an der Uni Würzburg. Hallo Herr Eder.
Hallo, grüß Sie.
Wo fühlen Sie sich denn am ehesten zu Hause?
Zu Hause, in meinem eigenen Zuhause.
Und was macht es so behaglich für Sie?
Ja, ich meine, ein Zuhause bietet mehr als nur einen Platz zum Leben. Also ich würde sagen, ein Zuhause bietet zunächst mal ein Dach über den Kopf. Es bietet Sicherheit. Es ist ein Rückzugsort. Aber ein Zuhause ist auch ein Ort der Selbstgestaltung. Das heißt, man kann sich dort auch so einrichten, wie man das möchte. Man kann auch tun, was man möchte zu Hause. Steht ja nicht so unter Beobachtung wie an öffentlichen Plätzen. Und dadurch wird ein Zuhause oder das, was wir als Zuhause sehen, auch ein Teil unserer Identität. Und wir alle suchen irgendwie auch nach Selbstverwirklichung und versuchen auch die Umgebungen so zu gestalten, dass sie zu unseren Bedürfnissen passen. Mhm. Und was dazu auch gehört, ist, dass wir passende Leute um uns haben. Das bezieht sich nicht nur auf physische Merkmale, sondern auch auf soziale Merkmale, wann wir uns zu Hause fühlen.
Heißt es im Umkehrschluss, dass Menschen, die zum Beispiel auf der Straße leben, und da haben wir in unserer Sendung ja jetzt mit Max gesprochen, der einen Teil seines Lebens auch auf der Straße verbracht hat, dass die gar keine Chance haben, sich zu Hause zu fühlen, weil alles das, was sie gerade aufgezählt hat, auf eine große Art und Weise fehlt?
Also in gewisser Weise haben es die Menschen natürlich besonders schwer, weil denen fehlen ja viele Aspekte, die jetzt ein Zuhause bietet. Also obdachlose Leute, die haben eben keinen Rückzugsort, haben auch keinen Schutz, die sind vielen Stressoren ausgeliefert und sie haben auch kein unterstützendes soziales Netzwerk. Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn Leute jetzt unter sehr widrigen Umständen leben müssen, also wenn die Wohnungsqualität sehr schlecht ist und man sich eben nicht hier auch gut einrichten kann, aus finanziellen Gründen zum Beispiel, dann wird eher das soziale Netzwerk wichtig. Das heißt, das kann auch ein Buffer sein. Und jetzt für obdachlose Leute ist es natürlich, die werden auch ein soziales Netzwerk entwickeln und für die werden die dann dementsprechend wichtiger. Mhm. Und dann wird der Schlafplatz auch zu einem Zuhause, dort wo die Menschen sind, die einen Support bieten können.
Jetzt haben Sie gerade die Wohnungsqualität angesprochen. Was kann ich denn in so einer Situation tun, wenn ich so eine schlechte Wohnungsqualität habe? Kann ja auch in einer WG sein. Was kann ich tun, um meine Behaglichkeit, mein Zuhausegefühl zu steigern?
Ich meine, man kann mal räumlich schauen, dass man das optimiert. Aber oft, wenn man jetzt mit anderen zusammenwohnt, dann sind die sozialen Konflikte vielleicht auch etwas, was ein viel größerer Stressor ist. Das ist sehr viel schwerer oft zu organisieren, Stichwort WG. Ja. Mhm. Ich meine, das kennt jeder, der in einer WG lebt. Muss man Regeln aufstellen und viel kommunizieren.
Mhm. Ja. Sie haben an anderer Stelle auch mal darüber gesprochen, was passiert, wenn sich die Lebenssituation ändert, weil man zum Beispiel umzieht. Was raten Sie Menschen mitzunehmen, um immer dieses Zuhausegefühl schnell wieder aufbauen zu können?
Es können auch viele persönliche Erinnerungen sein, die ein Heimatgefühl erzeugen. Und diese persönlichen Erinnerungen, die kann man zum Teil auch mitnehmen, indem man Erinnerungsstücke schafft. Ich habe ja vorhin die Bedeutung von sozialen Beziehungen erwähnt. Da kann man Kontakt halten, die kann man zum Teil auch mitnehmen. Und die verliert man auch nicht.
Andreas Eder, Psychologieprofessor an der Uni Würzburg, über die Faktoren, die ein Zuhause zu einem Zuhause machen. Und da fällt mir noch eine Geschichte ein von dem Fußballer Dembélé, der früher mal bei Dortmund gespielt hat, jetzt bei Barcelona ist. Der zahlt angeblich seinem besten Freund 15.000 Euro im Monat, damit der mit ihm von Ort zu Ort zieht und immer für ihn da ist, als jemand, der mit ihm zum Beispiel PlayStation zockt. Ist jetzt nicht ein Modell, was jeder von uns machen kann, aber vielleicht so im Kleinen, vielleicht so ein bisschen online zocken oder so.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Neu-Delhi. In einer speziellen Einrichtung in der indischen Hauptstadt sollen Senioren und vernachlässigte Kühe zusammenleben. In dem Pilotprojekt solle es darum gehen, dass sich Kühe und ältere Bürger umeinander kümmern. Altersschwache Rinder und ältere Menschen hätten gemein, dass sie sich oft selbst überlassen würden, so der örtliche Entwicklungsminister. In Indien gibt es viele Menschen, die ihre Kühe nicht ausreichend versorgen können und sie daher auf der Straße herumlaufen lassen. 2012 wurden insgesamt mehr als 5 Millionen frei herumlaufende Rinder gezählt, davon mehr als 12.000 in Neu-Delhi. Um dieses Problem zu bekämpfen, soll die geplante Unterkunft Rindern und Rentnern ein neues Zuhause geben.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.